Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute mit Episode Nummer 18 und auch heute natürlich wieder mit meinem Linemate am Mikrofon, Stefan Nussdorf. Stefan, grüß dich.
Hi, Ruppi, servus.
Die Pause hoffentlich gut verbracht, werden jetzt länger kein NHL-Hockey mehr, aber langweilig ist uns nicht geworden.
Nee, ich glaube, das, was wir alternativ sehen dürften, war jetzt gar nicht so schlecht.
Sehe ich ganz genauso, ja. Wir haben auch heute einen Gast, mit dem wir über dieses Thema reden wollen. Und dann sind wir schon bei der Inhaltsangabe. Four Nations Face-Off natürlich das große Thema heute. Hockey der Superlative, anders kann man es nicht sagen. Dann wollen wir vorausschauen auf den NHL Draft 2025. Die NHL hat ja bekannt gegeben, dass der in LA steigen wird. Wir wollen einfach wissen, wer sind denn die neuen Stars? Und last but not least ist es ja nur noch gut eine Woche bis zur Trade-Deadline und die ersten Gerüchte, die schlummern da. Und wir wollen natürlich auch von dir, Stefan, und von unserem Gast wissen, wie war es denn, als sie damals gedraftet wurden. Doch der Reihe nach, wir kommen erstmal zu unserem Gast heute. Er ist bis heute der Deutsche mit den drittmeisten NHL-Spielen, Toren und Punkten. Er gab zudem die zweitmeisten Assists und hat die beste Plus-Minus-Bilanz mit plus 100 ganz genau. Er spielte 14 Jahre in der NHL, trug das Trikot der St. Louis Blues, Edmonton Oilers und Buffalo Sabres. Und die meisten dürfen ihn, ich glaube, mit seiner letzten Station allen voran verbinden. Da spielte er 8 Jahre in Buffalo nämlich, diente sogar eine Saison als Kapitän und mehrere als Assistenzkapitän. Und als die Sabres vor 14 oder fast 14 Jahren das letzte Mal in den Stanley Cup Playoffs spielten, war er noch live dabei. Kürzlich wurde er auch in das deutsche Quarter-Century-Team gewählt, also eine Auswahl, die die letzten 25 Jahre genommen hat. Und er steht dort neben Namen wie Leon Dreisaitl, Markus Sturm, Christian Ehrhoff, Dennis Seidenberg und Philipp Grubauer sogar in der ersten Mannschaft. Und in der DEL, wo der gebürtige Mannheimer seine Karriere bei den Adlern begann und beendete, ist er mittlerweile als Co-Trainer aktiv und coacht gerade die Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Ich sage ganz herzlich willkommen, Jochen Hecht. Grüß dich, Jochen.
Hallo, Robby. Hallo, Stefan.
Hi, Jochen.
Heute sind die Wege kurz, so viel kann man schon mal sagen, eine Nürnberger Runde heute, wobei so ganz trifft es ja nicht zu, ein gebürtiger Mannheimer, ein Kaufbeurer und ein Fürther. Also sagen wir mal eher, es ist eine Ice Tigers Runde. Wie oft redet ihr, ganz vorneweg gefragt, über die NHL, habt ihr da Zeit dafür?
Ja, Zeit schon, aber wir haben andere Sachen, über die wir im Augenblick öfter reden, aber ja, ab und zu redet man gerne mal über alte Zeiten. Ja, der Jochen hat mehr zu erzählen als ich, aber doch, wir quatschen drüber.
Der Stefan hat immer die interessanten Sachen zu erzählen von früher.
Das wird sich dann gleich noch zeigen, wenn wir in das NHL-Thema ein bisschen tiefer einsteigen. Allen voran, Jochen, wir müssen natürlich unser Poesiealbum aufschlagen, unser Audio-Poesiealbum mit 6 schnellen Fragen an dich. Wir starten mit dem Pre-Game-Meal. Was war denn immer dein Pre-Game-Meal?
Chicken und Pasta. Nudeln einfach mit Olivenöl und Käse.
Das war. Kannst so du das heute noch sehen Routine. Eigentlich?
Nee, geht gar nicht mehr.
Ich glaube es wirklich. Frage 2.
Ich habe genug gegessen für mein Leben.
Okay. Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Oh, das schönste NHL-Stadion. Ja gut, Buffalo hat mir immer gut gefallen. St. Louis fand ich schön. Dann, womit man eigentlich immer schöne Geschichte hat oder Verbindungen, wo ich immer gern gespielt habe, war Toronto, weil ich da immer sehr gut performt habe.
Jawohl. Wer war denn dein unangenehmster Gegenspieler?
Würde ich wahrscheinlich sagen, mein erster war Darren Hatcher in den Playoffs. Also das war so hart, der so groß und stark. Damals wurde ja auch noch nicht so viel gepfiffen. Und da konnten die sich richtig auslassen, besonders an den Jungen.
Wer ist denn dein Vorbild? Muss kein Hockeyspieler sein, kann gerne ein Sportler sein, kann aber jeder sein. Wer ist dein Vorbild?
Boah, mein Vorbild als Eishockeyspieler, als ich groß geworden bin, war Harry Kreis. Der hat auch in Mannheim gespielt und den konnte ich halt auch jahrelang verfolgen, wie er sich gehandhabt hat. War immer nett zu allen Leuten, auch zu mir, als ich dann in die Mannschaft durfte und mittrainieren durfte. Deswegen, Harry war immer ein großes Vorbild für mich, als ich groß geworden bin.
Jochen, was war denn dein emotionalster Hockey-Moment?
Emotionalster Hockey-Moment war mein letztes Spiel in der NHL, würde ich sagen. Ich wusste, dass die Zeit vorbei ist. Ich habe davor schon die Entscheidung getroffen und habe allen Bescheid gesagt in der Mannschaft und Management. Und dann nach dem Spiel auf dem Platz zu sitzen und zu wissen, das ist das letzte Mal, dass du dich da ausziehst, war ja ergreifend. Die Kinder waren dabei und haben das miterlebt, waren dabei direkt danach in der Kabine und das war doch sehr ergreifend.
Das glaube ich sofort. Meine Lieblingsfrage zum Schluss: Wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre dein Beruf gewesen?
Super Frage. Ja, ich hatte das Glück, dass ich früh den Profiweg eingeschlagen habe, dass ich da nicht wirklich eine Entscheidung treffen musste. Aber wahrscheinlich wäre ich ganz normaler Arbeiter geworden und hätte in irgendeiner Fabrik gearbeitet, wie mein Vater auch. Der war Schlosser und wahrscheinlich auch so irgendwas in der Richtung.
Ich glaube, alle Hockey-Fans werden dankbar sein, dass du die Eishockey-Laufbahn eingeschlagen hast. Wir klappen das Audio-Poesie-Album einfach mal zu und die erste Frage geht raus an euch beide eigentlich. Ihr habt euch in der NHL denkbar knapp verpasst, aber ich kann mir vorstellen, ihr kanntet euch schon sehr, sehr gut schon vor der Zeit jetzt bei den Ice Tigers. Ja, haut mal raus mit euren Geschichten. Wie gut kennt ihr euch? Wie lange kennt ihr euch schon vorher?
Ja, gut. Das erste Mal habe ich einen Jochen kennengelernt, 1993 bei der Junioren-WM. Da war er damals als, wie alt warst du da, Jochen? 16?
16, ja.
16, glaube ich, ja. Das war meine letzte Junioren-WM. Da war ich, ja, 19 und der Jochen war 16. Als junger Spieler war er dabei, da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Da war er sehr, sehr schüchtern. Also das ist wirklich, das war wie Zähne ziehen, um irgendwas aus ihm rauszukriegen. Aber auf dem Eis hast du ganz schnell gesehen, dass das was ganz Besonderes ist. Und das war das erste Mal, dass wir zusammen gespielt haben und danach immer mal wieder in den Nationalmannschaften. In Amerika haben wir uns verpasst, weil wir waren zwar zusammen in Amerika, aber ich war in den Miners, Jochen hat in der NHL gespielt, also da haben wir uns nie wirklich gesehen und danach eigentlich immer nur noch Nationalmannschaft oder dann auch als Gegenspieler, als er dann in Mannheim noch war, glaube auch in der Lockout-Saison 2004, 2005 war er in Mannheim, dann beim Finale gegeneinander gespielt, ja. Also wir kennen uns jetzt seit, ja, 93, ja. Übrigens seit 31 Jahren, oder? Meine
Ja, so
Mathematik da
auf jeden
richtig,
Fall.
oder? Ja.
Ja,
Ja.
so lang. Weiß auch, als der Stefan in Mannheim gespielt hat, ich habe ja auch immer Trainingslager in Mannheim mitgemacht. Und ja, habe ich natürlich auch immer ein Auge auf ihn geworfen, was er so treibt. Ich war da immer noch ein junger Spieler und er war ja schon der ehemalige NHL-Spieler oder Spieler, der in Amerika gespielt hat, der wusste, was der Unterschied ist und wie man sich vorbereiten muss. Und da ja, haben wir dann auch im Trainingslager dann zusammen gegeneinander und miteinander auch trainiert.
Ist ganz interessant, dass Stefan gerade gesagt hat, früher hat er die Zähne nicht auseinanderbekommen, heute macht er einen Podcast mit uns, also so schnell kann es gehen. Jochen, ich kann mir vorstellen, du warst ja in einer Saison auch Kapitän eines NHL-Clubs. Also das ist eine Seltenheit als Ausländer, wenn man das mal so sagen darf, insbesondere für die damalige Zeit. Inwiefern hat es denn geholfen, kommunikativer zu werden zum einen und zum anderen, was hat es dir bedeutet, das C auf dem Trikot zu tragen?
Also ich glaube, dass es schon davor kommunikativer war. Das ist einfach ein Lernprozess, den man macht. Wenn du in eine Mannschaft kommst, die schon lange zusammen trainiert hat und du auf einmal bei der WM dabei bist als 16-Jähriger mit Männern mehr oder weniger, dann ja, saugst du das auf, beobachtest und ja, die haben ihre Klicken und alles und du musst allein deinen Weg reinfinden. Und in Amerika, das hat mir viel bedeutet. Ich glaube, weiß nicht, ob schon mal, ob der Uwe damals Kapitän war oder Assistent. Aber ich muss dazu sagen, wir hatten auch eine Rotation in diesem Jahr. Ich durfte 2 Monate, glaube ich, das C tragen. Ich wurde jeden Monat vom Trainer ausgewählt oder vom Trainerstab. Wer herausgeragt hat in den Monaten, der durfte dann das C tragen für den gesamten Monat. Das war so ein Belohnungssystem.
Und Stefan, du weißt ganz genau, wie schwer es ist, Kapitän in der NHL zu sein. Aus deiner Sicht, warum hat's Jochen geschafft, Kapitän zu sein in dem NHL-Club?
Ja, abgesehen davon, dass er ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft gewesen ist, damals in Buffalo halt eben auch vom Typ her einer ist, der die Kleinigkeiten richtig macht, der sich, wie gesagt, vor dem Spiel, nach dem Spiel richtig benimmt, vorbereitet, Nachbereitung macht, der auch auf dem Eis sich für nichts zu schade ist. Und ich glaube, als Kapitän oder als Führungsspieler allgemein musst du halt jemand sein, der, du kannst als Führungsspieler, das ist jedenfalls meine Meinung zu dem Thema, nie irgendjemand fragen, etwas zu tun, was du selber nicht bereit bist zu tun. Und der Jochen ist halt nun mal bereit, alles zu tun und sich dem Erfolg der Mannschaft unterzuordnen. Und deshalb ist er als Kapitän eigentlich die logische Wahl. Er war ja auch danach in Mannheim Kapitän mehr als ein Jahr. Und das ist einfach die Art und Weise, wie er sich innerhalb der Kabine verhalten hat und wie er auf dem Eis eben gespielt hat. Er war sich für nichts zu schade und war ein extrem wichtiger Bestandteil und einer der Top-Spieler in Buffalo zu dem Zeitpunkt. Und deshalb war auch nicht wirklich überraschend.
Jochen, wer glaubst du denn, wer könnte der nächste deutsche Kapitän in der NHL werden? Ich meine, Bewerber gibt es ja theoretisch genug. Also ein Mo Seider ist jetzt schon Abwehrchef. Leon Dreisaitl hat natürlich einen anderen Kapitän gerade vor sich, an dem es schwer wird, vorbeizukommen. Aber ich denke auch an Jungs wie Tim Stützle beispielsweise, die eine große Rolle spielen. Wer wird der nächste aus deiner Sicht?
Na gut, beim Leon, der hat Connor McDavid vor sich. Das wird schwer, ihm das abzunehmen. Er ist der Franchise-Player von Edmonton. Ich glaube aber, dass der Mo Seider in Detroit. Der ist sich auch für nichts zu schade. Er spielt jetzt schon gegen die besten Stürmer der anderen Mannschaften. Er ist offensiv auch ein guter Spieler und ich suche meistens immer komplette Spieler. Deswegen Mo ist auch einer, der sich immer den Hintern aufreißt, um gut die Saison zu starten. Im Sommer macht er alles und im Winter genauso. Ich sehe das in Mannheim, wie er trainiert und bekomme das ein bisschen mit. Deswegen, der geht da stark voran.
Aus deutschsprachiger Sicht mal gesprochen, ich bin mal deine alten Kader alle durchgegangen, Jochen. Du hast mit einem Österreicher zusammengespielt, mit Thomas Warneck, in einer Saison auch gleich mit zwei weiteren Deutschen, mit Christian Ehrhoff und mit Alexander Sulzer. Wie viel Deutsch wurde da zeitweise gesprochen in der Sabres-Kabine?
Ich muss ehrlich, mit Thomas habe ich nicht so viel Deutsch gesprochen. Da war das bei ihm, der war ja auch schon jahrelang in Amerika. Da ging das Englische fast einfacher, obwohl er fließend in Deutsch ist. Mit Christian und mit Sulzi haben wir natürlich untereinander Deutsch gesprochen. Aber das war auch alles meistens immer nur, wenn es nicht Eishockey bezogen ist. Weil wir fanden das auch blöd, wenn die Tschechen untereinander Tschechisch reden und du nebendran stehst und nichts kapierst. Deswegen will man da auch für jeden offen sein und sollte sich keiner ausgeschlossen fühlen.
Ist teilweise, glaube ich, auch gar nicht so gerne gesehen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ich mal bei den Nashville Predators in der Kabine, habe mich mit Roman Josi unterhalten und dann kam, glaube ich, Ryan Johansson war's, der sofort gesagt hat, bitte kein Deutsch, kein Deutsch. Also natürlich mit einem Augenzwinkern. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob die da so Fan davon sind, dass andere Sprachen gesprochen werden. Wie hast du das mitbekommen, Stefan?
Ja, gut, der Olaf Pölzig zu meiner Zeit konnte kein Deutsch. Also von daher haben wir immer Englisch miteinander geredet. Es ist komisch. Ich glaube, der Jochen hat es gut gesagt. Das ist so, wenn du dich über Eishockey unterhältst. Und wenn du jetzt, ich bin seit 30 Jahren mit einer Amerikanerin verheiratet. Ich lebe im Sommer dort. Und habe eigentlich, seit ich damals aus Deutschland weggegangen bin, was Eishockey angeht, eigentlich immer nur Englisch gesprochen. Und du fällst dann von selber aus, was Eishockey angeht, auch immer ins Englische. Das ist komisch. Ich weiß, die Leute machen sich immer lustig über uns, aber der Uwe Krupp und ich unterhalten uns heute noch nur auf Englisch. Weil wir, wie gesagt, 95% der Zeit nur über Eishockey reden. Und da ist halt Englisch immer die Sprache, auf die du zurückfällst. Und natürlich ist es innerhalb der Kabine eine Situation, du musst die Kulturen, die Sprachen sämtlicher Beteiligten natürlich respektieren, das ist in Ordnung, aber ich glaube, du musst auch die Kabine respektieren. Und für mich gibt's halt, ich finde es unhöflich, wenn ich an einem Tisch sitze und mit vier Leuten an einem Tisch sitze, drei davon sprechen eine Sprache, die ich nicht beherrsche, und die unterhalten sich dann in ihrer Muttersprache am Tisch, während ich dabei bin. Das halte ich dann eher für unhöflich, und von daher ist das eigentlich nie ein Faktor gewesen.
Und das heißt auch, Jochen, die Amtssprache in der Ice Tigers Kabine ist dann demnach natürlich auch Englisch, oder?
Na gut, die Ansprache meistens macht der Match, ja. Das ist auf Englisch, aber selbst wenn ich was zu sagen habe, ist es Englisch. Selbst wenn ich mit den Deutschen rede, Ja, fehlt mir manchmal in Deutsch das Wort, deswegen geht es auf Englisch dann einfacher. Einfach weil der Sport von, nein, ich würde jetzt nicht sagen klein auf, aber von im Alter von 16 Jahren war einfach Englisch immer. Jeder Trainer, den ich gehabt habe, hat Englisch gesprochen und die Mitspieler meistens auch.
Bei der Recherche deiner Kader, Jochen, ist mir auch noch interessant aufgefallen, du hast mit vielen Jungs zusammengespielt, die dann später eine GM-Laufbahn eingeschlagen haben. Mike Greer, jetzt San Jose Sharks, Danny Briere, Philadelphia Flyers, Chris Drury, New York Rangers, einfach mal um ein paar zu nennen. Schon ein bisschen auffällig. Du hast jetzt die Trainerlaufbahn eingeschlagen. Wäre so ein GM nicht auch ein Job für dich gewesen?
Du dem keine Dinger im Kopf setzen. Dann läuft's mit dir.
Und jetzt, wo du sagst. Nein, klar, man macht sich Gedanken, was man nach dem Eishockey machen möchte. Man will natürlich im Sport verbunden bleiben in einer Art und Weise. Ich habe die Chance gehabt, in Mannheim gleich nach meiner Karriere mit jungen Spielern zu arbeiten, ein bisschen Development zu machen. Das hat mir eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Dann kam das Assistant-Job in Mannheim dazu. Da war das auch noch die Verbindung zwischen den Spielern, dem Trainerteam, die jungen Spieler heranzuführen, extra Sachen auf dem Eis und mein Wissen weiterzugeben. Das ist etwas, was mir gefällt, wo ich denen sagen kann, ist nicht immer richtig, was ich alles gemacht habe oder was ich sage. Aber ich denke, dass ich vieles weitergeben kann, wo sie von lernen können.
Und Stefan, du hast dann direkt die GM-Laufbahn eingeschlagen. Bist es ja auch gerade bei den Ice Tigers. Warum ist es dann bei dir der Trainer nicht geworden? Oder meldest du jetzt auch noch Ansprüche auf den Stadionsprecherjob
Ehrlich gesagt, der Hauptgrund, warum es bei mir nicht der Trainerjob geworden ist, war meine Gesundheit. Ich bin auf dem Eis. Wenn ich aufs Eis gehe heutzutage noch, die Nachfolgen meiner Gehirnerschütterung, wenn ich aufs Eis gehe und da sind 25 Leute auf dem Eis und fliegen 40 Pucks in der Gegend rum und um mich bewegt sich alles, dann kriege ich erhebliche gesundheitliche Probleme. Und deshalb ist die Trainerlaufbahn eigentlich nie wirklich eine Option gewesen für mich. Und ich muss auch dazu sagen, mein Interesse galt immer mehr dem Job, den ich jetzt habe. Ich habe immer mehr Spaß daran gehabt, mir Gedanken darüber zu machen, wie man eine Mannschaft zusammenstellt, wie man versucht, eine Mannschaft über Jahre hinweg aufzubauen, um dann irgendwann hoffentlich am Zenit anzukommen und Meisterschaften zu gewinnen. Das hat mich immer fasziniert und sehr interessiert. Und deshalb war eigentlich für mich die logische Konsequenz zu versuchen, im Management unterzukommen. Wie gesagt, die Trainerlaufbahn aufgrund meiner Gesundheit war keine wirkliche Option.
Ja, und du warst damals Center, Mittelstürmer heißt es. Wie hat sich denn, würdest du sagen, die Position verändert? Wir haben jetzt ja ein paar deutsche Elite-Center in der Liga mit Leon Draisaitl, mit Tim Stützle. Ich glaube, das war ein bisschen noch was anderes als damals bei euch. Was würdest du sagen, wie hat sich die Rolle des Centers verändert in der Zwischenzeit?
Also ich muss dazu sagen, dass ich in die Center-Rolle gerutscht bin. Ich habe eigentlich links außen gespielt, jahrelang, mit Danny Briere eben und Jason Palmerville oder JP Dumont. Und ja, die zwei wollten nie tief spielen, deswegen musste ich dann tief spielen auf der defensiven Seite. Und ja, dann ist ein Mittelstürmer ausgefallen, also dann war ich auf einmal Mittelstürmer in der dritten Reihe oder so. Dann ging ich immer hin und her und ja, dann irgendwann. Ja, haben sie mich mal in der Mitte gelassen. Es ist halt viel, viel Laufarbeit, besonders defensiv, weil du in beiden Ecken arbeiten musst. Hin und her, du musst das Spiel lesen können. Solltest ja auch meistens der Erste zurück sein, aus der offensiven Zone. Da ist schon viel Verantwortung, aber du, ja, ich habe es gerne gemacht, weil die anderen halt dann auch, wenn ich denen die Scheibe gegeben habe, Punkte gemacht haben.
Ist ja auch so, dass die Buffalo Sabres zumindest auf dem deutschen Markt wieder deutlich im Kommen sind. Das hat natürlich auch mit JJ Peterka zu tun. Jetzt ist es aber so 13 Jahre ohne Playoffs. Es droht jetzt sogar Jahr Nummer 14. Also die Durststrecke könnte länger werden. Frage ist deshalb an euch beide. Also da interessiert mich wirklich die Einschätzung von Jochen und von Stefan. Wenn man so lange nicht in den Playoffs war, muss ja irgendwas Gravierendes schieflaufen. ist ja trotzdem sehr ungewöhnlich, gerade mit diesem Draft-System müsste sich das ja eigentlich schneller korrigieren. Was ist aus eurer Sicht das Problem in Buffalo?
Ach, gute Frage. Es war, glaube ich, lange Zeit nach mir waren oft Trainerwechsel, GM-Wechsel. Jason Botterill war GM, da war Kevin Adams ist jetzt GM. Murray GM, also da war immer nur 2-3 Jahre ein GM, der vielleicht seine Philosophie auch nicht ganz rumbringen wollte. Dann ja, ist Jack Eichel getradet worden, der eigentlich auch so ein Franchise-Spieler hätte sein sollen, aber ist in Buffalo, ja, die Mannschaft nicht hat mitreisen können, denke ich mal. Ja, waren einfach viele Faktoren. Jetzt ja, bin ich ja mit Lindy Ruff, einem Trainer, zurückgekommen, den ich kenne, für den ich gespielt habe, für den ich gerne gespielt habe, weil er das Beste aus mir rausgeholt hat, der halt auch hart mit den Jungs war. Ja, anscheinend haben sie da ein bisschen Probleme. Vielleicht weiß auch nicht mehr, wie er die Spiele angeht. Bin auch davon jetzt weit entfernt, habe lange keinen Kontakt mehr gehabt mit Leuten aus der Mannschaft oder im Umfeld rum. Deswegen schwer da irgendwas rauszudeuten, was verkehrt geht. Aber ja, über einen Draft baut man eine Mannschaft auf heutzutage, da nicht mehr viel getradet wird mit Salary Cap. Und gute Bausteine haben sie mit Darlehen, mit Power. Im Sturm Tage Thompson, JJ Peterka, und jetzt muss man halt drumherum noch bauen.
Stefan, du bist Kaderarchitekt, wie siehst du es?
Ja, das ist schwer, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, der Jochen hat eine Sache angesprochen, also die jetzt für mich jedenfalls immer ein großer Ausschlag zu Erfolg ist Kontinuität und die gibt's in Buffalo eben nicht. Ich weiß nicht, ob das von ganz oben herabkommt, mit den Besitzern der Mannschaft, die einfach nicht genügend Geduld haben oder alles. Aber wie gesagt, wenn du alle 2 bis 3 Jahre oder 3 Jahre deinen GM wechselst, deine Trainer wechselst, ich habe jetzt die Statistiken nicht vor mir, aber gefühlt haben die Buffalo Sabres in den letzten 10 Jahren 12 Trainer gehabt. Da ist es halt unglaublich schwer, was Neues aufzubauen. Und wenn du immer in der NHL, sag ich jetzt mal, nicht in die Playoffs kommst und unten drafte oder sehr hoch draftest und unten mitspielst und dann eben Leute auch wie Jack Eichel, wie Rasmus Dahlin, wie Owen Power bekommst und die dann aber, und da sind für mich als Beispiel, waren da immer die Edmonton Oilers auch, und dann hast du solche Spieler, die dann aber in ihren ersten 5 Jahren in der NHL für 5 oder 6 verschiedene Trainer spielen müssen, dann ist es unglaublich schwer zu entwickeln. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem der Buffalo Sabres, was natürlich auch sehr, sehr auffällig ist, ist, was die Spieler, die Buffalo verlassen, danach machen. Das ist ein bisschen, also wenn ich Buffalo wäre, würde mir das Angst machen, wenn ich sehe, dass ein Sam Reinhardt Stanley Cups gewinnt, wenn er aus Buffalo geht, ein Jack Eichel gewinnt Stanley Cups, wenn er aus Buffalo weggeht. Und das sind so Situationen, die sehen nicht gut aus für die Organisation. Die lassen die Organisation natürlich auch in einem extrem schlechten Licht dastehen. Und es ist halt doch leider so, dass sich die Buffalo Sabres in den letzten 3 Jahren ans Verlieren gewöhnt haben. Und wenn du einmal in diesem Strudel drin bist, ist es halt unfassbar schwer, da wieder rauszukommen. Du musst wirklich eigentlich alles komplett über den Haufen schmeißen und wirklich einmal ein paar Jahre einfach nur schlecht sein. Haben wir in der Vergangenheit schon oft genug drüber gesprochen. Und bei Buffalo, fand ich, war es immer so, du kriegst Jack Eichel, wirklich ein hervorragender, toller Eishockeyspieler, und bist sofort der Meinung, hol 2, 3 Veteranen dazu und du kannst um die Playoffs spielen. Und dann gibst du weder ihm noch dem Rest der Organisation die Zeit, die sie brauchen, und dann geht das ganz schnell in die Hose. Und ich glaube einfach, dass Buffalo eine Mannschaft ist, die braucht ein Erfolgserlebnis. Da muss irgendwas Positives passieren, damit alle, die dort sind, auch mal überhaupt wissen, was es bedeutet, Erfolg zu haben. Als Mannschaft, als Organisation, damit sich da mal ein bisschen was manifestieren kann, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist halt einfach jetzt über Jahre nicht passiert.
Sie stehen auch jetzt hinten, starten allerdings auch gerade eine Aufholjagd. Die große Frage ist ja, reicht das noch? Also man hat ja zumindest das Gefühl, sie probieren es auch. Also was Dalin momentan spielt, ist ja wirklich fantastisch. Ja, schauen wir einfach mal, wo es hingeht für die Buffalo Sabres. In dem Themenkomplex, Jochen, meine letzte Frage an dich. Du hast für drei große Franchise gespielt mit den St. Louis Blues, den Edmonton Oilers und den Buffalo Sabres. An wen hast du wirklich dein Herz verloren, beziehungsweise wem drückst du bis heute am stärksten die Daumen?
Ja, natürlich Buffalo. Ich war 11 Jahre dort, habe dort die längste Zeit verbracht, habe da gute Freunde gefunden, auch weg vom Eishockey, die mit Eishockey eigentlich nichts zu tun haben, die einfach nur auch Fans waren oder geworden sind. Und ja, da hoffe ich, dass es bei denen nach vorne geht. Ich habe die Zeit in St. Louis gemocht. Ist eine tolle Stadt. War eine tolle Mannschaft damals mit viel Erfahrung und großartigen Spielern. Das Jahr Edmonton war sehr hart. Für mich, für die Familie, wettermäßig, reisenmäßig, bist immer morgens um 4 heimgekommen. Also da, ja, das war sehr hart. Ja, im Endeffekt bin ich froh, dass ich da weggetradet worden bin.
Dann lasst uns das nächste Kapitel aufschlagen. Der Grund für diese Pause war natürlich das Four Nations Face-Off. Das hat Kanada gewonnen, wie wir alle wissen, gegen die Vereinigten Staaten. Und was war das bitte für ein Finale? Overtime, Connor McDavid ist zur Stelle, schießt Kanada zum Titel. Aber was war denn da bitte im Vorfeld los? Also selten gab es so viele Emotionen, so viel Vorfreude auch auf dieses Finale, so hohe Erwartungen. Und also wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte nicht damit gerechnet, dass bei dem Turnier irgendeiner Vollgas gibt. Also hättest mich vor 3 Wochen gefragt, ich dachte, das wird ein All-Star-Weekend, wo du freilich Unterhaltungsfaktor hast, die Besten zeigen, was sie können. Aber dann hast du USA, Kanada, es geht los mit 3 Faustkämpfen und wirklich knüppelharten Checks. Hättet ihr das für möglich gehalten, dass das so durch die Decke geht?
Also ich glaube, da können der Jochen und ich ein bisschen auf unsere Erfahrung zurückschauen. World Cup of Hockey 1996. Und da haben wir mit Deutschland damals mitgespielt und da war das Finale damals eben auch Kanada-USA in der Best-of-Three-Serie. Und das war, muss ich da ganz ehrlich sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt mit das intensivste und härteste und vielleicht auch schmutzigste Eishockey, was ich bis jetzt gesehen habe. Also die Mannschaften zu dem damaligen Zeitpunkt haben sich wirklich überhaupt nichts geschenkt. Auch da gab's Schlägereien, da ist schmutzig gespielt worden, da glaubst du auch glaube ich sogar Suspendierungen. Also da hast du schon genau gesehen, was so ein Turnier vor allem bei diesen zwei Nationen bewirken kann. Und man darf immer nicht vergessen, dass die Regeln sind anders bei so einem Turnier wie im internationalen Eishockey. Wenn du bei Olympia so anfängst, dann sind alle 3 Spieler aus dem Spiel raus und fürs nächste gesperrt. Das heißt, da spielt diese Physis, dieser Teil des Eishockeys keine Rolle bei Olympia. Da wird auch hart gespielt, natürlich kein Thema, aber da spielt es keine so eine große Rolle. Bei Turnieren mit NHL-Regeln ist es eben ein Faktor und du hast gesehen, sofort von Anfang an, wie intensiv beide Mannschaften dieses Spiel angegangen sind oder dieses ganze Turnier angegangen sind und wie wertvoll ihnen das auch war und was ihnen das bedeutet hat. Und das war absolut für mich Werbung für den Eishockeysport. Es war ganz, ganz wichtig auch zu sehen, was das im ganzen Eishockey, sage ich jetzt mal, der ganzen Eishockeywelt bewirken kann. Selbst in Amerika 15 Millionen Zuschauer bei einem Eishockeyspiel an einem Donnerstagabend sind unfassbare Zahlen. Und von daher mit Sicherheit gut fürs Eishockey.
Matthew Tkachuk, ja, Jochen, gerne. Es hat das Beste rausgebracht bei beiden Mannschaften. Es gibt sowieso die Rivalität zwischen Kanada und USA. Die fängt bei den Junioren schon an, bei der U20, wo mittlerweile USA Kanada den Rang abgelaufen hat. Ich glaube, USA hat die letzten 4 Jahre 3-mal gewonnen, jetzt zumindest back-to-back. Und da ist auch, wenn die Junioren-WM im Gange ist, ist im Locker-Room bei der eigenen Mannschaft, ist da dann ein bisschen Rivalität. Und jeder feuert natürlich sein Land an und will, dass die gewinnen. Und deswegen habe ich schon gesehen, das wurde ja auch als Werbung für Eishockey genutzt, um so ein tolles Turnier stattfinden zu lassen, damit man endlich mal wieder die besten Spieler gegeneinander spielen sieht.
Aber dass es dann gleich so heiß hergeht, also nochmal, es ist ja trotzdem kein Pflichtspiel gewesen. Also im Endeffekt, die meisten von den Spielern werden ganz, ganz wichtige Spieler in den Playoffs sein. Und dann, ja, wie gesagt,
Ja.
werden knüppelharte Checks ausgeteilt. Du hast die Faustkämpfe. Aber Jochen, ich glaube, du kannst dich da auch noch dran erinnern. Das war beim World Cup of Hockey damals nicht anders. Und da stand sogar noch derselbe Name auf dem Trikot.
Ja, wie Stefan schon sagt, das war eins der härtesten Oldschool-Hockey-Spiele, die man sieht, wenn man das auf YouTube anschaut. Es ist schon hammerhart, was da abging. Und ja, ich glaube, 30 Sekunden im Spiel drin, im ersten Wechsel, hat auch Keith Tkachuk, der Vater von den Tkachuks, eine Schlägerei gehabt mit Claude Lemieux. Also war für mich da auch schon eigentlich vorher zu sehen, dass das sehr nahe liegt, dass sich die zwei auch prügeln. Wahrscheinlich ein Wettrennen haben, wer als erstes sich schlägert.
Ihr habt beide in Nordamerika gelebt. Stefan, du kommst ja nach wie vor regelmäßig zurück. Ich glaube, das kann man in Deutschland gar nicht so gut greifen, diese Rivalität. Wir haben jetzt über die Junioren schon gesprochen, auch über die letzten Turniere, aber wie groß ist dieses Ding? Für uns ist es so aus Europa, aus Deutschland immer, ja, das ist Nordamerika, die mögen sich doch bestimmt und das passt alles, aber wie beschreibt man am besten für Leute, die vielleicht noch nicht drüben waren oder die sich nicht so gut damit auskennen, diese Rivalität zwischen Kanada und den USA?
Ja gut, im Augenblick ist ja am besten damit zu beschreiben, dass die USA an einem Punkt angekommen ist, an dem sie ebenbürtig ist. Und das war halt vorher nie der Fall. Kanada hat nun mal das Welteishockey über Jahre hinweg dominiert, was Best on Best angeht. Jedes Mal, wenn die besten Mannschaften gespielt haben, außer jetzt Nagano, glaube ich, hat Kanada die Goldmedaille gewonnen und sie sind nun mal die Top-Nation, was Eishockey angeht. Und jetzt bist du an einem Punkt angelangt, wie der Jochen vorhin schon gesagt hat, im Nachwuchsbereich haben die Amerikaner unglaublich viel getan. Mit ihrem National Team Development Programm haben sie eine Organisation geschaffen, die es möglich macht, dass sie bei den Junioren-WMs wirklich ja schon dominant sind. Und sie sind halt eben jetzt auch in der NHL an einem Punkt angekommen, und im Weltall gekommen, dass sie ebenbürtig sind. Sie haben Superstars mit Matthews, mit den Tkachuk-Brüdern, mit Jack Hughes. Ich vergesse jetzt mit Sicherheit einige, auch in der Defensive, haben den besten Torhüter der NHL im Augenblick als Amerikaner mit Connor Hellebuck. Und bei den Amerikanern geht es natürlich jetzt darum zu beweisen, dass sie genauso gut sind wie Kanada. Und Kanada, für die geht es darum, ihre Vormachtstellung zu behalten. Und ich glaube, das ist dann einfach die natürliche Rivalität, die zustande kommt, wenn du die zwei besten Mannschaften auf dem Platz hast. Das ist wie, ich würde es vergleichen mit einer Fußballrivalität von Argentinien und Brasilien. Über Jahre hinweg dominante Nationen und oder Deutschland, Italien, Ende 80er, Mitte 90er, solche Sachen. Also damit kannst du das mit Sicherheit vergleichen.
Du hast jetzt Auston Matthews schon angesprochen, Stefan. Der ist ja so ein bisschen in die Kritik gekommen, jetzt insbesondere nach diesem Turnier, weil er nicht getroffen hat. Er ist ja geborener Torjäger, absoluter Scharfschütze. 3 Spiele, 3 Assists waren es dann am Ende. Und natürlich wurde sofort eine Statistik rausgegraben, dass er noch kein Game 7 im Profibereich gewinnen konnte. Wie siehst du die Personalie Matthews?
Das ist typisch dafür, jemanden zu kritisieren, weil du einfach extrem hohe Erwartungen an ihn hast. Und da Auston Matthews ist der Top-Torjäger in der NHL über die letzten paar Jahre hinweg. Sicherlich nicht jedes Jahr. Dieses Jahr ist Leon Dreisaitl wieder vorne. Aber im Endeffekt ist er ein komplett gestandener Superstar in der NHL, der Rocket Richard-Trophies gewinnt, der Hart-Trophies gewinnt, der Tore macht. Letztes Jahr 67 oder 69, ich weiß es gar nicht. Und natürlich ist es eine Situation, dass so ein Spieler bei Misserfolg als allererstes kritisiert wird. Ich glaube, das kommt einfach mit seiner Position, ist das eine natürliche Sache. Ich glaube, was man bei diesem Turnier jetzt auch nicht vergessen darf, und ich weiß nicht, ob mir der Jochen damit dazu stimmt oder nicht, aber alle Spiele, die ich gesehen habe, waren mit das beste defensive Eishockey, was ich, weiß nicht, überhaupt schon mal gesehen habe. Der Faktor, dass alle Spieler, die wirklich dafür bekannt sind, dass sie offensive Superstars sind, haben sich im Dienste der Mannschaft eben um alles gekümmert. Und das defensive Eishockey in diesem Turnier war unfassbar gut.
Wurde ja auch viel darüber gesprochen, ob es eine Staffel Stabübergabe gab im Team Kanada, jetzt in dem Fall, Sidney Crosby. Jeder hat geschwärmt, mit ihm zusammenspielen zu dürfen. Er war ja auch Kapitän und unbestrittener Anführer des Ganzen. Er hatte wieder einen ganz entscheidenden Anteil, dass es Kanada dann gezogen hat, um dieses Exempel da nochmal zu statuieren. Aber nochmal zurück auf das Thema Staffelübergabe. Jochen, würde mich deine Meinung wirklich interessieren. War das schon die Staffelübergabe von Sidney Crosby zu Connor McDavid, der den entscheidenden Treffer gemacht hat? Ist es schon soweit?
Ja, so wie es aussieht, in der Liga ist, wird Sidney Crosby auch die Playoffs verpassen mit Pittsburgh. Die sind nur knapp vor Buffalo als Vorletzter. Und Connor McDavid ist jetzt auch schon seit Jahren vorne im Scoring mit dabei. Crosby ist natürlich immer noch konstant mit seinem, was noch ein schöner Vergleich ist. Sidney Crosby hat Kanada zur Olympiagold geschossen gegen USA. Und McDavid jetzt beim Four Nations Cup hat Kanada über die USA zu Four Nations Cup-Sieger gewonnen, geschossen. Und ja, das ist doch eine schöne Wiederholung. Der neue Superstar erschießt erneut den, ja, sag jetzt mal, Goldmedaillengewinn.
Und Stefan hat über das Defensivhockey, das überragende Defensivhockey schon gesprochen. Da müssen wir auch tatsächlich mal die, ich will gar nicht sagen, kleinere Nationen mit reinnehmen, weil es sind auch absolute Eishockey-Institutionen mit Schweden und Finnland. Aber lass uns kurz über die auch nochmal sprechen. Schweden hat ja immerhin in jedem Gruppenspiel gepunktet. Finnland immerhin die USA geschlagen im letzten Vergleich dann in der Gruppenphase. Wie weit weg oder anders gesagt, wie nah dran sind denn diese Nationen schon an der absoluten Weltspitze wie Kanada?
Ich denke, dass es da nicht viel gibt. Die Skandinavier, Schweden, Finnland sind ja auch für ihr Defensiv-Eishockey bekannt, die da sehr viel Detail und sehr viel Liebe reinstecken, keine Tore zuzulassen. Gegen so ein offensives Powerhouse wie Kanada oder auch die USA muss man auch gut verteidigen können, damit man im Spiel bleibt und auf seine Chancen wartet vorne. Aber die haben auch ihre Offensivstars mittlerweile. Also der Abstand, denke ich, ist nicht sehr groß.
Und nochmal aufs Thema Schongang und Vollgas zurückzukommen. Ganz am Anfang hatten wir es ja davon. Die USA hat das Turnier durchaus teuer bezahlt, würde ich mal sagen. Ne? Matthew Tkachuk wohl schwerer verletzt. Manche munkeln ja vielleicht sogar Saison aus. Bruder Brady war auch angeschlagen. Boston war überhaupt nicht zufrieden, wie das US-Team mit Charlie McAvoy und seiner Verletzung umgegangen ist. Ich kann mir vorstellen, Stefan, du erlebst das ja auf DEL-Niveau momentan hautnah. Sehen die Clubs dieses Spektakel vielleicht auch mit einem Bein in dem Auge ein Stück weit?
Der Manager und die Trainer mit Sicherheit, die Besitzer wahrscheinlich nicht, weil es hervorragende Werbung fürs Eishockey ist und den Marktwert ihrer Organisation steigert. Von daher ist es mit Sicherheit, ein zweischneidiges schwer, diese Situation ist schwierig, aber du musst den Spielern natürlich auch, du kannst den Spielern sowas nicht wegnehmen in dem Sinne. Wenn so ein Turnier besprochen wird und gesagt wird, jetzt lass uns das machen, die Spieler wollen ja dieses Turnier spielen. Du hast es an der Intensität der Spiele gesehen. Die Spieler wollen zu Olympia. Die NHLPA hat jahrelang darum gekämpft, wieder zurückzukommen zu Olympia. Die Spieler wollen um Goldmedaillen spielen. Und wollen in Turnieren spielen, wo die besten Spieler der Welt vorhanden sind. Auch jetzt gibt es genügend Stimmen auch zu diesem Turnier, die sagen, ja, das ist ja alles wunderschön, aber wir brauchen mehr als vier Mannschaften. Wir müssen Wege finden, Turniere zu spielen, wo ein Leon Dreiseitel mit dabei ist, wo ein David Pastrnak mit dabei ist. Ja. Und deshalb, glaube ich, hast du gar keine andere Wahl als Verantwortlicher, diesem Thema zuzustimmen, weil es dich einfach weiterbringt. Und gut, klar, Verletzungen gehören im Eishockey dazu und sicherlich will ich nicht derjenige sein, der Florida sagen muss, dass Matthew Tkachuk jetzt mal eine Zeit lang nicht mehr mitspielt, aber das ist nun mal Teil des Eishockeys und damit musst du dann zurechtkommen und leben.
Es war auf jeden Fall ein schöner Vorgeschmack auf Olympia, geht ja in weniger als einem Jahr los in Italien. Die NHL hat jetzt bekannt gegeben, dass sich Olympia und dieser jetzt wieder eingeführte World Cup of Hockey alle 2 Jahre abwechseln wollen. Also so ein bisschen nach Fußballformat, wo sich dann EM und WM immer wieder abgewechselt hat alle 2 Jahre, wird das jetzt quasi auch mit so einem besten der besten Format auf Eishockey übertragen. Also aus meiner Sicht eine recht viel bessere Nachricht hätte es fürs internationale Eishockey doch kaum geben können, oder wie seht ihr das?
Für mich auch, vor allem World Cup, wenn der stattfindet, der ist ja Werbung in der ganzen Welt, weil ich hoffe mal, die Spiele auch in Europa stattfinden werden. Und dann sind die Spiele auch vor der Saison, zumindest war das zu unserer Zeit damals, von Stefan und von mir, war der World Cup im August. Da war dann wirklich jeder gesund und fit. War natürlich eine kurze Vorbereitung, aber dafür war dann auch jeder verfügbar und konnte mitspielen. Wirklich die Besten der Welt, die dann gespielt haben.
Ja, also da kommt jetzt bei mir natürlich wieder der Manager durch. Und als Eishockey-Fan überhaupt keine Frage. Will ich sehen, kein Thema. Best on best ist das, was wir wollen. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich Gedanken über die Organisation machen. Bin involviert in diesen Gesprächen so ein bisschen innerhalb der Liga, müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen. Und wenn ich jetzt sehe, dass der World Cup of Hockey im Jahr 2028, also 27-28 mit einem Qualifikationsturnier im September anfangen soll und wenn du dich dann qualifizierst mit dem eigentlichen Turnier im Februar, dann sage ich als deutsche Eishockeyliga natürlich ja, wie lang und wie oft soll ich denn meine Saison zusperren für euch? Weil klar, natürlich, wenn Deutschland da mitspielt, kommen 7 Spieler aus Nordamerika und der Rest kommt aus unserer Liga. Und dann ist es natürlich nicht ganz so einfach zu sagen, ist okay, wir machen im September 2 Wochen Pause für euch und dann im August nochmal 3 Wochen Pause für euch. Das ist, wenn du es alle 2 Jahre machst, natürlich, du machst für die Olympiade zu und dann hast du dann alle 2 Jahre Situationen, wo deine Spieler Vorbereitung, reguläre Saison, Olympiade und dann noch Weltmeisterschaft spielen, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir mehr Leute brauchen. Und das ist nicht ganz so einfach. Wir müssen da zusammen einen Weg finden, das möglich zu machen, weil Fakt ist natürlich, dass wir es alle sehen wollen und dass wir auch im Endeffekt alle davon profitieren in irgendeiner Form. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist halt noch nicht ganz geklärt, wie die europäischen Ligen davon profitieren, wenn wir diese Turniere so spielen werden. Aber es wird sich ein Weg finden, weil im Endeffekt wollen wir alle dasselbe. Und das ist es, Top-Eishockey zu sehen und das hoffentlich so oft wie möglich.
Dann last but not least zu dem Thema noch gefragt, was traut ihr denn potenziellen World Cup of Hockey beziehungsweise auch Olympiamannschaften aus Deutschland und der Schweiz zu, die jetzt ja in einem Jahr antreten werden? Also wo sehen wir die, wie weit sehen wir die jetzt dann 2026 in Italien?
Ja gut, wenn Deutschland mit wirklich der besten Mannschaft spielen kann, die wir aufs Eis bringen können, dann sind wir eine Top-8-Nation der Welt. Und da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und dann ist es auch möglich, dass man den einen oder anderen Gegner überrascht, glaube ich, in einem Spiel, vor allem in Turnierform, wenn es wirklich nur um ein Spiel geht, da wissen wir alle selber, was passiert, wenn du einen Torwart hast, der auf einmal einen sensationellen Tag hat. Wir haben das gesehen bei der Olympiade in Turin, als die Schweiz Kanada geschlagen hat. Und das sind halt Dinge, die können passieren. Natürlich, wenn du 10-mal mit Deutschlands Bestbesetzung gegen Kanadas Bestbesetzung spielst, wirst du aller Voraussicht nach 9-mal verlieren, aber du kannst halt dieses eine Spiel irgendwann mal holen. Und so sieht es wahrscheinlich für die eine oder andere Nation auch. Wir haben gute Eishockeyspieler, wir haben viel Potenzial. Wir haben mit Leon Dreiseitel meiner Meinung nach einen der Top-5-Spieler der Welt. Und es wird mit Sicherheit Spaß machen. Ich würde mich freuen, mal Deutschlands beste Mannschaft auf dem Eis sehen zu können und zu sehen, was wir in der Lage sind zu leisten.
Jochen, deine Einschätzung?
Ja, da kann ich mich mit Stefan anschließen. Ich denke, dass wir mit der Schweiz um Platz 7 kämpfen, wenn alle Nationen die besten Spieler dabei haben. Aber ja, wie gesagt, in einem Turnierformat, wo nur ein Spiel zählt, wenn du mal heiß bist, du hast Selbstvertrauen, der Torwart steht auf dem Kopf und hält alles, dann kann alles passieren. Über lange Sicht, über mehrere Spieler, Best of 7, Best of 5, glaube ich, sind die großen Nationen uns doch noch ein Stück voraus. Aber ja, es wäre mal schön zu sehen, Dreiseitel, Stützle, Seider, Sturm in einer Reihe zu sehen und wie sie gegen die anderen Nationen mithalten
Ja,
oder vielleicht sogar teilweise dominieren.
da läuft mir auch schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, ehrlich gesagt. Ich habe es mal für mich auch zusammengestellt, wie so ein Kader ausschauen könnte, also jetzt für 2026. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht verstecken, um es mal so zu sagen. Das schaut richtig gut aus. Natürlich, toi, toi, toi. Ich klopfe auf Holz. Alle bleiben fit. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Lasst uns den Scheinwerfer drehen auf das nächste große Thema. Das ist der NHL Draft 2025. Die NHL hat jetzt bekannt gegeben, dass der in Los Angeles stattfinden wird. Ihr wurdet ja beide in der NHL gedraftet. Vielleicht starten wir mit Jochen. 2000 sei schon 1995 natürlich in der zweiten Runde an 49. Stelle von den St. Louis Blues. Jetzt kann ich mir vorstellen, Jochen, das war damals noch nicht ganz so ein Spektakel, wie das heutzutage der Fall ist. Wie hast du den Draft damals erlebt?
Also ich habe die Möglichkeit gehabt, live vor Ort zu sein. Mein Manager hat eine Gruppe eingeflogen von seinen Spielern. Wir waren zu acht oder so. Sechs, sieben, acht Leute, die er eingeflogen hat und waren live dabei in Edmonton. Ja, wir haben Abend davor gegessen, ein bisschen Unfug gemacht auch. Der Manager war nicht dabei, deswegen war unsere Schuld allein. Aber ja, das war an einem Tag ging ich da komplett durch, mit allen sieben Runden waren es damals, glaube ich. Wurde aufgerufen, hast unten dann Front Office kennengelernt, Trainer, ich glaube, die Topspieler McGinnis und Pronger waren auch da zum Begrüßen. Und ja, dann waren Fototermin, Gespräche und dann war es das auch schon wieder eigentlich. Also es war jetzt nicht so ein Spektakel, wie es heute ist, wo die erste Runde schon den ganzen Tag dauert.
Das große Spektakel war vielleicht dann der Unfug. Jochen, kannst du uns da noch mitnehmen, was genau das bedeutet? Ihr habt ein bisschen Unfug gemacht.
Also wir hatten einen Erstrunden-Draft-Pick, der wurde bei Boston gezogen oder von Boston genommen. Und wir waren zusammen essen, dann haben wir noch in der Bar was zusammen getrunken und der ist ja in eine Schlägerei geraten. Und er hat keine Sekunde geschlafen die ganze Nacht, hat ein bisschen nach Alkohol gerochen beim Draft und hatte auch Platzwunden und wurde genäht in der Nacht im Krankenhaus.
Also perfekt für den Fototermin sozusagen.
War super Werbung für die ganze Truppe.
Das glaube ich. Stefan, bei dir war es 1992, also 3 Jahre früher in der dritten Runde an 53. Stelle von den Washington Capitals. Was geht denn an dem vor, wenn plötzlich dein Name gerufen wird und wie viel Unfug war es bei euch damals?
Da ging gar nichts vor, weil ich nicht wusste, dass der Draft stattfindet. Ich war in Kaufbeuren zu Hause im Sommer, ganz normal, hatte überhaupt keine Ahnung, wann der Draft stattfindet, hatte null Ahnung, dass ich gedraftet werde, hatte mit keinem Scout gesprochen, gar nichts und habe irgendwann dann, ja, sollte ich jetzt vielleicht auch nicht so erzählen, aber war in der Kneipe, Stadtschreiber hieß es damals in Kaufbeuren mit meinen Kumpels und irgendwann kam der Wirt zu mir und hat gesagt, du, dein Vater ist am Telefon. Und dann hast du dir erst mal Gedanken gemacht, Scheiße, warum ruft denn der mich hier jetzt an um die Uhrzeit? Und dann hat er zu mir gesagt, du, bei mir haben gerade die Washington Capitals angerufen, die haben dich gerade gedraftet. Wir sollen, glaube, 2 Tage später im Flieger sitzen und nach Washington fliegen. Und das war's. So habe ich das mitbekommen. Also ich wusste von gar nichts.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Also, ich meine, was kann passieren mitten am Tag? Anruf aus der NHL. Wir haben dich gedraftet. Was halt so passiert an einem normalen Tag
Ja,
im Leben von Stefan Ustorf?
das war, wie gesagt, das war 92 damals. Das war, gab es kein Internet, kein gar nichts. Auch der Draft an sich selber war bei weitem nicht so, wie er jetzt ist, klar. Und wie gesagt, ich war damals seit langer, langer Zeit mal wieder ein Deutscher. Wir hatten damals in Deutschland so ein bisschen den Ruf, Deutsche kannst gerne draften, aber die kommen sowieso nie. Weil es gab ja im Endeffekt keine. Ich meine, wir haben mit Didi Hegen damals einen Spieler gehabt, der für die damaligen Verhältnisse relativ hoch von den Montreal Canadiens in der zweiten Runde gedraftet worden ist und gesagt hat, ja, was soll ich denn bei euch? Ich spiele ja nicht für 30.000 Dollar im Jahr. Wenn ich in Köln oder Düsseldorf oder in München, was weiß ich, das Fünffache verdienen kann. Und wir hatten als Deutsche zu dem damaligen Zeitpunkt, also so ist es mir jedenfalls erklärt worden, wirklich keinen guten Ruf, weil es immer wieder hieß, Deutsche kommen nicht, die verdienen zu viel Geld. Und bei mir war es halt damals einfach so, dass in Washington gab es einen Mann, das war der Jack Button, das war der Head Scout, der sich damals gekümmert hat. Und ich habe in der Saison, bevor ich gedraftet worden bin, habe ich U18-WM, U20-WM und eine AWM gespielt, alles in einer Saison. Und das war damals, also das glaube ich, bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es da vielleicht nur 5 oder 6 Stück, die das gemacht haben. Und da wurde der einfach aufmerksam als Einziger, weil wie gesagt, hat sich auch kein anderer Verein um mich gekümmert. Und hat halt gesagt, nee, den nehmen wir jetzt. Und ich bin damals angekommen in Washington, da wusste also wirklich überhaupt keiner, wer ich bin. Wo kommst du her, wer bist du? Und bis Jack Button dann da war und den gesagt hat, der ist das, wusste kein Mensch, wer ich bin.
Krass. Habt ihr seitdem eigentlich mal wieder einen Draft live gesehen oder live erleben können? Wird man eingeladen als langjähriger NHL-Spieler, wie du jetzt einer bist, Jochen? Oder ist das alles von zu Hause aus?
Nee, eingeladen wurde ich jetzt nicht nochmal zum Draft. Ich finde, der Draft ist ein schönes Erlebnis, wenn man dabei sein kann und gedraftet wird und seinen Arbeitgeber kennenlernen in dem Sinne und den ersten Kontakt hat, aber jetzt nochmal live dabei sein zu wollen, ohne dass ich da irgendwie in Verbindung bin, brauche ich jetzt nicht.
Dann lasst uns gerne noch auf die spannendsten Talente jetzt beim kommenden Jahrgang blicken. Ich habe mal 4 rausgesucht, die wahrscheinlich unter den Top 3 landen werden. Das ist allen voran James Hagans, Stürmer vom Boston College, spielt also in der NCAA, 31 Spiele, 32 Scorerpunkte. Dann ein Verteidiger, Matthew Schaefer von den Erie Otters, OHL, 17 Spiele, 22 Punkte. Dann ein Spieler, der absolut Scharfschütze ist, mit Michael Mieser von Saginaw Spirit, auch OHL, 54 Spiele, 54 Tore und 113 Scorerpunkte. Und dann habe ich Porter Marteau noch mit reingenommen, auch Stürmer von den Brampton Steelheads, auch OHL, 47 Spiele, 87 Scorerpunkte. Also beste Chancen, Stand jetzt in San Jose, Chicago und Nashville zu landen. Stefan, wie siehst du dieses Quartett?
Schwer. Ich glaube, das kommt. Wir sind dieses Jahr in einem Draft, wo es wirklich auch drauf ankommt. Es gibt für mich keine klare Nummer 1. Also es ist kein Connor McDavid Draft oder so, wo du nicht überlegen musst, wo jeder genau weiß, wer als Nummer 1 gezogen wird. Und ich glaube, dass du hier die Situation ein bisschen hast dieses Jahr mit vielen guten Spielern, wo es doch drauf ankommt, was der Verein, der als Nummer 1 sieht, braucht. Matthew Schaefer ist ein hervorragender offensiver Verteidiger, der unglaublich gut Schlitz läuft, der ein bisschen Pech gehabt hat natürlich, hat sich Schlüsselbein gebrochen dieses Jahr und fällt deshalb aus oder hat deshalb bis jetzt erst 17 Spiele gemacht, aber er hat gezeigt, was er kann. Und dann hast du natürlich mit James Hagans einen Spieler, der trotz seines extrem jungen Alters noch schon sehr, sehr gutes Eishockey auf dem College-Hockey gegen teilweise Männer spielt. Darf man nicht vergessen, als 17-, 18-Jähriger spielst du im College gegen Jungs, die sind 3, 4, teilweise sogar schon 25 Jahre alt, spielst also gegen Männer. Und sich da so schnell, so gut zu beweisen, ist ein hervorragendes Zeichen. Und du hast den typischen Junioren-Superstar, sage ich jetzt mal, in Mieser, der halt die OHL kaputt schießt, so wie es in der Vergangenheit oft der Fall war. Du hast ja viele verschiedene Möglichkeiten, glaube ich, und es wird mit Sicherheit darauf ankommen, wer auch immer an Nummer 1 draftet, was dort am ehesten gebraucht wird. So, glaube ich, wird der Draft dieses Jahr hinauslaufen. Ich glaube, nächstes Jahr ist es eine ganz andere Situation mit Gavin McKenna. Klare Nummer 1, dafür kein Weg dran vorbei. Aber dieses Jahr, glaube ich, ist es ein bisschen mehr abhängig davon, was derjenige Verein, was der braucht.
Besonders spannend ist es ja momentan beim aktuellen NHL-Schlusslicht, den San Jose Sharks. Die brauchen ja eigentlich dringend mal wieder einen Franchise-Verteidiger, der die Franchise ja über Jahre dann auch tragen wird. Und du hast es schon gesagt, solche Verteidiger, die bekommst du ja über einen Trade gar nicht mehr. Jetzt wäre Hagans der vermeintliche Top-Stürmer in dem Draft. Man hat ja mit dem College in Boston auch gute Erfahrungen gemacht, jetzt mit Macklin Celebrini. Also 2 gute Optionen. Und die dritte ist eben Mieser. Da muss man wissen, der spielt in Erie mit Igor Tschernyschow zusammen. Das ist ein Stürmer, den die Sharks bereits gedraftet haben. 2024, also letztes Jahr, in der zweiten Runde an 33. Stelle. Und die beiden scheinen ja perfekt zu harmonieren. Also Mieser und Tschernyschow. Also Du hast ja eigentlich drei Trümpfe in der Hand. Welchen würdet ihr ziehen an der Stelle von Mike Greer?
Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich weiß, dass er langfristig denken muss. Und ja, Verteidiger sind, glaube ich, von dem Kaliber vielleicht ein bisschen rarer als ein Stürmer. Vor allem wird das nächste Jahr, werden die nicht sofort in Erfolg ummünzen. Und wenn dann nächstes Jahr eine klare Nummer 1 kommt und sie die Chance haben, könnten sie die ja dann auch bekommen.
Stefan, du anstelle von Mike Greer?
Wahrscheinlich wäre auch der Verteidiger meine Wahl, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Klar hast du jetzt ein paar Punkte aufgeführt, die natürlich Sinn machen bei Mieser zum Beispiel oder Higgins mit der Vergangenheit von Boston College. Aber ich glaube, das, was San Jose am ehesten gebrauchen könnte, ist wirklich diesen Verteidiger, diesen, ich will ihn jetzt nicht mit Kyle McCarr vergleichen, also nicht falsch sehen, aber Kyle McCarr ist ein Spieler als Verteidiger, ich meine, der spielt die Hälfte des Spiels, egal ob offensiv oder defensiv. Wenn du diese Sorte Verteidiger hast, können die einem Spiel eher ihren Stempel aufdrücken, als es ein Stürmer in der Lage ist zu tun. Und deshalb, wenn San Jose davon überzeugt wird, dass Matthew Schaefer diese Sorte Verteidiger ist, dann wäre er für mich auch derjenige, den ich mir am ehesten aussuchen würde.
Dann lasst uns noch ein letztes Thema aufschlagen, und zwar die nahende Trade Deadline. Es sind, Stand heute, nur noch 10 Tage bis zur Trade Deadline in der National Hockey League. Zuletzt war es erstaunlich ruhig, lag wahrscheinlich auch an der Four Nations Begeisterung. Allerdings, es brodelt bereits schon wieder die Gerüchteküche. Jetzt müssen wir beim Thema Trades jemanden fragen, der schon zweimal getradet wurde. Das ist nämlich Jochen Hecht. Für dich ging es erst von St. Louis nach Edmonton und dann nach Buffalo. Was macht das mit einem, wenn man ja quer über den Kontinent geschickt wird, und vor allen Dingen, was war jeweils anders?
Also ich hatte das Glück, dass ich beide Male im Sommer getradet wurde. Also ich hatte Zeit, das zu verarbeiten und musste nicht meine Wohnung verlassen, Familie verlassen und woanders hingehen und aus dem Hotel leben. Ich hatte Zeit im Sommer, mir dann ein neues Haus zu suchen oder eine Wohnung zu suchen und alles vorzubereiten. Aber ich war in Trade Talks in meinem zweiten Jahr in St. Louis und wenn man da seinen Namen aufkommen sieht, damals war zum Glück noch nicht so viel wie jetzt im Internet. Damals hat man es über die Zeitung dann irgendwo gelesen, einen Zeitungsartikel, dass man vielleicht getauscht wird. War auch ganz neue Erfahrung für mich, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt damals. Das ist dann schon ein Zweifel. Warum will einem die Mannschaft einen hergeben? Warum wollen sie einen wegschicken? Man kann das immer mit zwei Seiten sehen. Die eine Mannschaft will einen vielleicht traden, aber eine andere Mannschaft will dich vielleicht haben für noch einen größeren Job, für mehr Verantwortung. Und damit zurechtzukommen am Anfang war für mich auch sehr ungewohnt und auch ein bisschen schwer. Beim zweiten Mal länger in der Karriere war es dann wirklich so, die wollen mich nicht mehr, gehe ich woanders hin und spiele da und drück da meinen Stempel auf. Es ist irgendwann ein Geschäft. Man sieht das auch Basketball, Football, wenn Verträge getradet werden, du auch von heute auf morgen woanders hin musst. Dafür kriegst du viel bezahlt. Ist eine Unannehmlichkeit, aber ich denke, dass das auch eine kleine Unannehmlichkeit ist.
Ist natürlich eine besondere Situation, ja. Alle sehen, oder ich glaube, viele Fans sehen halt natürlich erstmal den Eishockeyspieler, der dies einbringt, das mitbringt, aber es steht ja immer ein Mensch auch noch dahinter und meistens ja auch noch eine Familie. Also ich stelle mir das schon hart vor, wenn du Coast to Coast geschickt wirst. Ich glaube, Marco Sturm ging das ja mal so, der ist innerhalb von einer Saison quasi dreimal Coast to Coast, also wirklich von Atlantik zu Pazifik und wieder zurück. Ist schwierig. Stefan, du arbeitest ja jeden Tag auch mit Menschen zusammen und siehst ja auch immer den Mensch hinter dem Spieler, wenn ich das mal so sagen darf. Wie schwer ist es für die Jungs, wenn du keine No-Trade-Clause hast und nicht mitreden darfst, dass du ja theoretisch an jedem Tag in einer anderen Stadt aufwachen könntest?
Ehrlich gesagt, muss ich da ganz, also wie gesagt, du versuchst natürlich als Manager und als Organisation immer das Beste für deine Spieler zu tun, das ist ganz klar. Aber in der NHL ist es doch so, die Sekunde, wo du deinen Vertrag unterschreibst und wirklich sehr, sehr gut dafür belohnt wirst, was du tust, ist das einfach Teil des Jobs und damit musst du inzwischen, also wirklich, inzwischen ist es ja so, die Spieler werden teilweise mit Privatjets abgeholt, deine Autos, dein Haus wird umgeräumt für dich, also das ist nicht mehr ganz so, ich bin jetzt nur einmal getradet worden in meinem Leben, da bin ich mit einem vollgepackten U-Haul von Las Vegas nach Detroit gefahren und musste mich beeilen, damit ich zum nächsten Spiel dort bin. Oder wenn du runtergeschickt wirst, damals, da hast du halt dein Auto zusammengepackt, hast dir einen Anhänger ausgeliehen und losgingst. Und die Zeiten sind natürlich inzwischen auch anders. Also ich habe da keinen, ich will das jetzt nicht, das ist okay. Ich glaube, wenn ich 7, 8, 9, 10 Millionen Dollar im Jahr verdiene, dann werde ich die paar Mal, die ich vielleicht getradet werde, damit auch zurechtkommen. Also ich glaube, da kann man leben mit der Situation.
Zu unserer Zeit, als wir drüben waren, da hatten die Vereine auch, die haben dich kommen lassen und die haben dir nicht groß geholfen. Mittlerweile haben sie ja auch Immobilienmakler und Leute, die alles organisieren und dir eine Auswahl an Wohnungen zeigen, die dich willkommen heißen. Damals in den 90ern, du bist am Flughafen gestanden, da wurdest du nicht mal abgeholt. Ja. Da musstest du mit dem Taxi ins Hotel fahren und hast dort einen Zettel in die Hand gedrückt, wann Meeting ist am nächsten Tag. Also
genau, das, und hast dich kümmern können.
Schon einiges weiter, ja. Wie komme ich ins Stadion morgen? Ich bin nicht von hier. Ja. Also das hat sich auch alles verbessert.
Heftig. Also einen Spieler, den dieses Trade-Karussell in dieser laufenden Saison gleich zweimal treffen könnte und das, obwohl er ein Superstar in dieser Liga ist, das ist Mikko Rantanen. Der ist ja vor ein paar Wochen von der Colorado Avalanche zu den Carolina Hurricanes gewechselt. Jetzt ist es so, sein Vertrag läuft aus und sollte er bis zur Trade-Deadline, in Klammern, in 10 Tagen, keinen neuen Vertrag unterschreiben bei den Hurricanes, dann gedenkt Carolina, ihn erneut zu traden. Stefan, wie siehst du diese momentan wahrscheinlich heißeste Personalie in der National Hockey League? Wie siehst du Mikko Rantanen und wo seine Zukunft?
Schwierig. Also ich muss eigentlich bei einem Trade von dieser Größenordnung, wo es um einen Spieler geht, der in den letzten 5 Jahren Top 5 im Scoring in der kompletten NHL ist, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass Carolina vorher sich Gedanken gemacht hat und natürlich auch gesprochen hat, was eine Vertragsverlängerung angeht. Sie haben relativ viel hergegeben für Mikko Rantanen mit Natures und wenn er, wie gesagt, jetzt dort nicht ankommt, also beim nächsten Trade kriegst du weniger für ihn, das ist ganz klar. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, das absolut Negative für Carolina bewahrheitet sich, er sagt, er unterschreibt dort nicht und sie traden ihn vor der Deadline nochmal, dann kriegst du mit Sicherheit weniger zurück, als du im Endeffekt für ihn hergegeben hast. Und von daher ist es eine komische Situation, die wir auch seit langer, langer Zeit so nicht mehr gesehen haben. Und ich freue mich so ein bisschen drauf, weil ich glaube doch, dass dieses Jahr an der Trade-Deadline einige Dinge passieren könnten, vor allem mit dem neuen Salary-Cap, was kommt, wo jeder weiß, dass nächstes Jahr das Salary-Cap um, glaube ich, fast 9 Millionen Dollar steigt und in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, glaube ich, fast um 15 Millionen steigen soll, da kann natürlich einiges mehr bewegt werden, was die Finanzen angeht. Und ich glaube schon, dass sehr viele Vereine im Augenblick sehr, sehr intensiv am Taschenrechner sitzen, um zu schauen, wie sie das alles unterbringen können. Und dann ist es schon eine sehr gute Möglichkeit, dass Mikko Rantanen vor dieser Trade-Line nochmal wo landet und dann, glaube ich, auch landet bei einem absoluten Top-Verein, also Carolina, klar, ist ein Verein, der von sich selber behauptet, gut genug zu sein, um den Stanley Cup zu gewinnen. Ich persönlich habe da eine andere Meinung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Rantanen dann auf einmal bei Dallas landet oder sonst irgendwo. Und das wäre natürlich nochmal ein richtiger Knaller.
Dann lasst uns noch auf einen Deutschen schauen, der in dieser Gerüchteküche auftaucht, last but not least. Und das ist Nico Sturm. Der ist schon Stanley Cup Champion geworden mit der Colorado Avalanche in einem ähnlichen Szenario. Man hat ihn von Minnesota nach Colorado getradet damals. Er hat dann mit der Avalanche den Stanley Cup geholt, war da auch ein wichtiger Baustein als Face-Off-Unterzahlexperte. Und das könnte jetzt erneut drohen. Er hat gesagt, er möchte schon bis zur Trade-Deadline seinen Vertrag verlängert haben in San Jose. Noch ist nichts passiert. Ich bin gespannt, wo es für ihn hingeht und wie es weitergeht. Frage an euch tatsächlich beide. Ein Nico Sturm würde, glaube ich, jeder Mannschaft gut tun auf dem Weg zu einem Stanley Cup. Aber wo seht ihr ihn? Nach wie vor Aufbau in San Jose oder tatsächlich nochmal ein Cup-Run?
Gute Frage. Ja, ich glaube, Nico ist für jede Mannschaft, die weit in den Playoffs kommen will, ein wichtiger Mann, der, wie du schon sagst, in Unterzahl oder auch in der letzten Minute bullig macht und die gewinnt. Er ist einer der besten Bullyspieler in der Liga. Und deswegen, ja, das war sein Job in Colorado. Und für jede Mannschaft, die weit kommen will, ist ein Spieler wie er, wenn sie den schon haben, gut, wenn nicht, dann schauen Sie natürlich auf ihn, damit Sie ihn holen können, vielleicht.
Stefan, du als GM?
Wie der Jochen sagt, als Spieler, den du relativ pflegeleicht und problemlos dazu holen kannst, weil er seine Rolle genau kennt, weil er ganz genau weiß, was er bringt, einer guten Mannschaft noch dazu zu tun am Ende so einer schweren Saison, um dann eben die 2 Monate, die es braucht, einen Stanley Cup zu gewinnen, das, was teilweise 5, 6, 27 Spiele noch bedeutet. Da ist ein Spieler wie Nico Sturm natürlich Gold wert mit seinen Spezialitäten in Unterzahl und am Bulli. Und ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Verein, der große Ambitionen hat, natürlich sich an Nico ganz genau anschaut.
Dann danke ich für eure Einschätzungen. Schöne Eistigers-Runde heute. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Jochen Hecht, vielen lieben Dank.
Gerne.
Heute unser Gast. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in der DEL in alter Frische. Und Stefan, auch dir wie immer herzlichen Dank für deine Expertise. Macht's gut zusammen. Servus, macht's gut.
Ciao, danke dir, Robi.
Tschüss.
Danke, Jochen.
Danke, ciao.